HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Und einer neben mir grinst hier schon und das ist...
Nicht Muchel,
sondern Tim Leibold. Herzlich willkommen, Tim.
Danke für die Einladung, Jungs. Ja. Freut mich, dass ich da bin.
Wir sind heute in absoluter Bestbesetzung. Ihr müsst euch das so vorstellen, bei uns hier im Wohnzimmer. Bones ist mit dabei.
Moinsen.
Kai ist mit dabei.
Moin, moin.
Muchel hier am Mischpult.
Moin.
Ich, Gato, ich bin auch dabei. Und natürlich Tim Leibold ist mit dabei. Nochmal herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du dir die Ehre gegeben hast, hier bei uns im HSV, im größten HSV-Podcast der Welt, dabei zu sein.
Vielen Dank, Thomas. Hat mich echt gefreut, als ihr mal gesagt habt, komm doch mal vorbei und blabber mal ein bisschen mit uns. Klar, nehme ich gerne an.
Auf die Anfrage hast du gewartet wahrscheinlich.
Ja, absolut. Dein
Leben lang schon.
Und es ist, glaube ich,
seit der Verletzung jeden Tag.
Und ich glaube, es ist tatsächlich sogar für uns eine Premiere, dass wir das erste Mal einen Profi aus dem aktuellen Kader im Podcast haben, oder?
Damals vor deiner Zeit schon Dennis die Diekmeier sogar zu zweit, Dennis und Dana zusammen, das war natürlich auch, da war Hollywood ganz kurz hier.
Die Beckhams aus Sandhausen.
Absolut. Das waren noch Zeiten, das war herrlich. Nee, also wir gehen mal jetzt, würde ich sagen, so ein bisschen erstmal chronologisch so dein Leben durch, Tim, irgendwie, weiß nicht, wo bist du aufgewachsen? Wo hast du die Jugend verbracht? Deine Profistation, und dann gehen wir natürlich auf die ganzen Hörerfragen ein. Wir haben natürlich auch noch ein, zwei Fragen vorbereitet. Eine Sprachnachricht haben wir auch noch eingefangen von einer Person, die dir sehr nahe steht. Und dann haben wir noch ein, zwei schöne Fragen vorbereitet. Wir machen das wie immer alles ganz spontan, alles gefühlt ungeschnitten und live. Also ich würde mal sagen, Tim, starte mal so ganz ein bisschen, wo kommst du her, wo bist du geboren worden und wo hast du vielleicht deine ersten Fußball-Jugendschritte gemacht?
Danke für die nette und kurze Einladung und Einleitung. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, bin dort mit meinem älteren Bruder, 14 Monate älter, zusammen mit meinen Eltern, die sich dann später am Scheiden lassen, aufgewachsen. Im kleinen Dörfchen, sage ich mal, da haben wir dann auch die ersten Anfänge, was Fußballspielen und so anging, gemacht. Sind dann beide aufs Gymnasium gegangen, nebenbei beim VfB in der Jugend gekickt, waren relativ lang dort, ich glaube 7 oder 8 Jahre, bis sie irgendwann gesagt haben, in der U14, U15, du Jungs, für euch ist es vorbei. Es geht immer so darum, in den nächsten Jahrgang dann eingegliedert zu werden. Und damals haben sie uns beide eliminiert, sind wir beide zu kleineren Vereinen gegangen. Und dann haben wir beide eigentlich auch gesagt, ja, Fußball, das war's. Die Schuhe hängen wir am Nagel, wir spielen mit unseren Freunden, mit unseren Jungs vom Dorf und das war's. Ja. Und so war es ja mehr oder weniger auch. Wir haben beide unsere Schule gemacht, haben dann beide unser Abi gemacht.
Dann wart ihr so 16, 17 oder wie alt wart ihr so da, als ihr gekickt worden seid?
Ich glaube um die 14, 15.
So ja, okay.
Dann sind wir zu zwei kleineren Vereinen, Ditzingen und Freiberg, bei uns dann in der Nähe und haben da ein bisschen rumgekickt, haben nebenbei die Schule voll fertig gemacht. Und mein Bruder hat dann gesagt, komm, scheiß drauf, das wird nichts für ihn, Fußball. Er studiert lieber, ist nach Heidelberg gegangen, hat da studiert.
Auch eine geile Stadt, muss man sagen.
Absolut. Und ich wollte es dann relativ ähnlich machen. Ich wollte auch studieren. Und das hat sich dann relativ glücklich oder zufällig überschnitten. Wir hatten Sommerpause und habe gerade meine Schule fertig gemacht. Und dann kam mit unserem kleinen Verein nochmal eine Anfrage für die Amateure vom VfB, dass wir gegen die ein Freundschaftsspiel machen. Dann haben wir gegen die ein Freundschaftsspiel gemacht und der Trainer, der damaligen Amateure, Jürgen Kramny, hat damals gesagt, komm, Leibe, wir laden dich nochmal ins Probetraining ein, versuch's doch nochmal. Da war ich bei denen 3-4 Mal im Probetraining und dann musste ich mich entscheiden, komm, die geben mir einen 2-Jahres-Vertrag, mach ich's oder mach ich's nicht. Da haben natürlich lange mit meinem Vater drüber geredet, der ist jetzt auch über die Jahre, gerade was den Fußball anging, so, ja, mein Kissen geworden, auf das ich mich habe immer fallen lassen können, wenn irgendwas war. Und hab dann gesagt, komm, ich unterschreibe mal 2 Jahre, wenn es wirklich nicht klappt, dann studiere ich trotzdem. Bin ich ja immer erst 20 oder 21, von dem her. Und so lief das dann eigentlich.
Hattest du schon die Idee, was du studierst? Also irgendwie so eine Richtung?
Ich hatte keinen Plan, so wie bei euch. Ihr wusstet ja auch nie, was ihr machen wollt.
Absolut, ich hatte gar keine
Ahnung. Wissen wir immer noch nicht.
Ich habe damals einfach BWL gemacht, weil ich dachte, ah, komm, das machen wir wie viele. Ja. Und wird
schon gehen. Ich glaube, in die Richtung wäre es bei mir auch gelaufen. Ja. Ich wollte immer was mit Sport machen, aber was genau? Kann ich dir bis heute nicht beantworten. Auch wenn mir immer die Frage gestellt wird, Leibe, was hättest du denn gemacht, wenn kein Profi geworden ist? Ist ja keine Ahnung, vielleicht Friseur.
Ja, das wäre natürlich geil, muss man sagen. Ne? Oder kannst du jetzt einfach noch, wenn du, ich meine, irgendwie dann 35 bist, dann eine Karriere beendest, so ein Leibolds Friseursalon oder sowas, wo dann die ganzen Profis hingehen, ein Haarschnitt, 100 Euro für euch, Jungs. Freundschaftspreis.
Ich glaube, viele Jungs machen es jetzt nebenbei, die, also kein Friseurladen, ja, aber die studieren dann. Und ich habe auch oft drüber nachgedacht, aber so bisher kam noch nie der Moment, wo ich jetzt gesagt habe, komm, ich will es wirklich durchziehen. Klar, nach der Verletzung war es vielleicht so ein kleines Umdenken. Mhm. Auch weil ich jetzt 28 geworden bin, habe ich gesagt, komm, jetzt habe ich noch 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, ich weiß es nicht, ob noch nebenbei irgendwas passieren soll. Aber Stand jetzt bin ich eigentlich relativ glücklich, was meine momentane Situation angeht.
Ich glaube, wenn wir gerade so am Anfang sind, dann könnten wir mal die Sprachnachricht abspielen, weil das ja noch so in den Bereich deiner Jugend geht. Und hören wir einfach mal rein.
Moin Bruderherz aus dem Süden, aus dem Schorbeländle. Und zwar wollte ich dich mal so eben dran erinnern, wie es vor ein paar Jahren noch ausgesehen hat. Samstagmittag, Spiel in Vlacht, strömender Regen, arschkalt, du auf der Bank und ich Kapitän. So ändern sich die Zeiten. Bruderherz, ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast. Halt die Ohren steif und geh mal wieder zum Friseur. Mach's gut und bis dann. Ciao.
Das Frisurending scheint so eine Nummer zu sein, ne?
Er hat keine mehr, deswegen. Ja, okay.
Sind wir wieder beim Punkt. Ja, das war Steffen, dein Bruder, der irgendwie erzählt aus der Jugend, wo es irgendwie ein bisschen andersrum war. Ich glaube, du hast den besseren Weg, oder was heißt den besseren, aber den Profiweg eingeschlagen, im Gegensatz zu ihm. Ist das immer Thema bei euch so? Also, wenn ihr euch seht, wäre er auch gerne diesen Weg eingeschlagen, oder?
Leider ja in der Hinsicht, dass er natürlich auch gern Profi geworden wäre. Ich glaube, jeder kleine Junge, der irgendwie mal Fußball spielt oder gespielt hat, der hat sich früher erträumt, dass er mal Profi wird. Das ist natürlich Fakt. Aber er hat es dann irgendwann realisiert und hat gesagt, komm, das macht wirklich keinen Sinn mehr. Obwohl er echt ein guter Kicker war und so wie er schon beschrieben hat, war er damals auch besser als ich. Das muss man so sagen. Und wirft mir das bis heute natürlich auch noch vor. Das ist ja klar. Aber er hat es dann irgendwann akzeptiert und unterstützt mich auch da in vollem Umfang. Von dem her bin ich auch glücklich, dass ich ihn an meiner Seite habe. Auch nicht, weil er irgendwie missbegriff bzw. missgünstig war über die Jahre oder neidisch, sondern er hat mich da immer unterstützt und sowas wünscht man sich da natürlich, klar.
Erzähl mal kurz, auf welcher Position wurdest du hauptsächlich ausgebildet? Also schon als Außenverteidiger und wo wurde dein Bruder so hauptsächlich ausgebildet?
Du wirst jetzt lachen, aber ich war Mittelstürmer.
Ich hab's geahnt.
Der gefürchtete Rubesch in der Jugend.
Kopfballstark, oder?
Absolut. Ich wurde irgendwann, ich glaube, bis zu U15, U16 war ich wirklich Mittelstürmer, bis unser oder mein damaliger Trainer, der hieß Manfred Jung, in Dietzingen irgendwann gesagt hat, komm, ich hab die Schnauze voll mit dem da vorne.
Aber mal ehrlich, weil du wahrscheinlich stark im offensiven 1 gegen 1 warst, ne? Wenn nicht dribbelstark, oder?
So, ich war relativ schnell unterwegs, relativ flink, guten Antritt, so wie du es beschrieben hast. Und dann hatte ich einen guten Linken schon immer. Und das war damals schon von Vorteil. Und irgendwann hat er halt gemeint, du, wir haben 2, 3 andere vorne, die sind besser als du. Wir stellen dich mal nach hinten. Ich höre auf mit Fußball, Schnauze voll.
Aber ich finde, man muss ja fairerweise mal für den Hörer auch erklären, das macht ja Sinn. Also die Außenverteidiger sind ja, da ist das Wort Verteidiger ja schon vor allen Dingen in der Fünferkette, wurde es schon aufgelöst. Und die sind ja einfach heutzutage die dann außen auch mal das 1 gegen 1 gehen müssen, also sehr offensiv eingebunden sind. Da macht es ja schon Sinn, also da die offensive Fähigkeiten zu haben, ne?
Absolut. Ich glaube, jetzt im Nachhinein bin ich ja wirklich dankbar, dass er mich dann umgeschult hat, weil gerade so die Außenverteidigerpositionen, gerade heutzutage, sind irgendwo auch gefragt und auch viel präsenter, glaube ich, als die Jahre noch davor. Von dem her, ja, konnte ich mich echt nicht beklagen, wie es gelaufen ist.
Also du warst dann ja bei Stuttgart 2 sozusagen, erst bei den Amateuren, bist du da von Freiburg gewechselt dahin. Da warst du dann von 2013 bis 2015 und dann war, glaube ich, so ein Point, entweder versuchst du es bei den Profis in Stuttgart oder du wechselst dann nach Nürnberg, ne?
Genau so ist es. Die haben mir damals einen Vertrag angeboten im Winter, 2014, 2015. Und das war ein ordentlicher Vertrag, glaube ich, 4 oder 5 Jahre. Aber ich hatte nie so irgendwie die Wertschätzung gefühlt, weil ich immer gedacht habe, komm, ich habe eigentlich relativ ordentliche Leistungen gebracht damals in der zweiten Mannschaft und sah mich selber bereit, den nächsten Schritt zu machen und wollte dann auch gehen. Aber ich hatte einfach nicht so das richtige Gefühl, beziehungsweise die Wertschätzung war einfach nicht da. Und da habe ich gesagt, komm, ich probier's in Nürnberg und gehe dann den einfacheren Weg vielleicht und spiele dann zweite Liga, anstatt mich in der ersten Liga durchzuboxen.
Und dann kam quasi Nürnberg und hat dann wirklich mit einer Charmoffensive so auf dich zugekommen und hat dir das gute Gefühl gegeben. Und dann, ich meine, ist ja oftmals dann auch so eine Bauchentscheidung, ne? Also klar spricht man drüber und Finanzen und so weiter und so fort, aber also ich könnte mir schon vorstellen, wenn dann so ein Manager kommt und so ein Trainer kommt und dann sagst, wir bauen auf dich und du bist bla bla bla, dass man dann eher dann schon dahin wechselt, als vermeintlich größeren, Stuttgart war doch wahrscheinlich größer damals, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Nürnberg hat auch jahrelang Bundesliga gespielt, aber der Verein an sich.
Naja, schon.
Ah, okay, krass. Gerade nach der Meisterschaft 2007, glaube ich, war dann schon ein anderes Standing auch im Fußballbereich. Aber irgendwie, ja, die Wertschätzung gefehlt und ich fand Nürnberg damals, beziehungsweise heute immer noch attraktiv und gerade auch für jüngere Spieler. Ich war damals, glaube ich, 21, 22, war es ein Bombenentwicklungsschritt, von dem her.
Ist ja auch ein Verein mit Tradition, der irgendwie eine coole Fanszene hat. Also, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, also, ich fahre auch immer gerne als Fan nach Nürnberg, weil es einfach auch Spaß macht, da im Stadion zu sein. Jetzt irgendwie in 2 Wochen, glaube ich, sind wir wieder da, ne? Genau, am 5.3. Genau. Ja. Also, eigentlich perfekt so und.
Und die Zeit in Nürnberg von 2015 bis 2019, dann bist du ja gewechselt. Würdest du sagen, Bombenzeit. Da gab es ja auch irgendwie, ich glaube, zum Schluss, als du gewechselt bist, da sind die abgestiegen, ne? Oder was? Wie war das in Nürnberg oder so?
Wir sind
also erst zwei Jahre vor abgestiegen, glaube ich. 2 Jahre vor und dann nochmal zweite Liga hast du noch ein Jahr mitgemacht und dann zum HSV, glaube ich.
Nein, wir sind, damals habe ich 2 Jahre oder 3 Jahre zweite Liga gespielt. Und ja. Dann sind wir aufgestiegen. Und
hast du sie hochgeschossen?
Ne? Habe ich sie hochgeschossen. Haben ein Jahr Bundesliga gespielt und nach dem Abstieg bin ich dann nach Hamburg.
Ja, okay. Ah, okay, okay. Ich kann mich, Abstieg Nürnberg, das war... genau,
scheiße.
Das war scheiße und irgendeiner hatte uns auch geschrieben, da gab es einen Elfmeter gegen Bayern.
Genau, ja.
Das war irgendwie kurz vor Ende der Saison, glaube ich, ne?
Ich glaube, das war 29. oder 30. Spieltag.
Ja.
Und wir waren jetzt nicht chancenlos, aber wir waren schon relativ weit abgeschlagen. Ich glaube, 18.
Ja.
Ich glaub, 10 Punkte oder so hinter. Boah. Ich weiß nicht, ob es Düsseldorf war damals, keine Ahnung. Und haben echt zu Hause ein überragendes Spiel gemacht, sind 1-0 in Führung gegangen. Ich glaube, Gnabry in der 80. oder so macht es 1-1 und dann kriegen wir in der 93. einen Elfer.
Nein. Und du schnappst ihn dir. Und
ich habe die Kugel geschnappt und dann Gott sei Dank mächtig am Pfosten gedonnert.
Boah. Ja.
Wer stand da im Tor bei Bayern?
Da war ein neuer Verletzter, stand Ulreich im Tor.
Hat er dir wahrscheinlich schön aufs
Rot nochmal gestreckt und erinnert, der kleine Sack.
Ja. Aber dann hast du ihn auch wieder zurücktransferiert, ne?
Dann boah, wieder hin, wo den gehört. War das so ein, wo du sagen würdest, so einer der, na, was ist Tiefpunkte oder so? Ich meine, die warte eigentlich schon echt so 8-10 Punkte hinten oder war das nochmal so, okay, dann wäre vielleicht nochmal was gegangen?
Ja, aber wenn du überlegst, ne, jetzt nur mal für mich so aus der Sicht eines Fans irgendwie, spielst gegen Bayern, ist ja Derby für die Nürnberger quasi, stehst da unten drin, steht 1-1 und dann schießt du in der 93. Gegen Pfosten.
Boah, will ich mir so in die Hose scheißen, also vorm Elfmeter schon.
Also genau, also erstmal grundsätzlich die Eier zu haben, zu sagen, okay, den Ball schnapp ich mir, den, ne, also ich meine 2-1 gegen Bayern zu gewinnen.
Auf jeden Fall, klar.
So, und dann schießt du ihn an Pfosten und am Ende steigst du ab. Gut, es war ja nicht ausschlaggebend nachher für den Abstieg, aber trotzdem, wow. Also
das
ist.
Aber war das so, ich sag mal, krass sozusagen für dich? So ist das dann so, dass man wirklich so, ich sag mal, so Nächte nicht schlafen kann oder dass man wirklich das noch mega erinnert? Oder war das so, naja, komm, hätten wir wahrscheinlich nicht mehr geschafft?
Es ging eigentlich. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten bekommen wie an dem Tag beziehungsweise an dem Abend. Also aus aller Welt kamen Nachrichten mit. Ich drück's jetzt mal behutsam aus, du Sackgesicht, du hast uns unseren Wettschein versaut und nach dem Motto.
Das unterschätzt man echt.
Ja, wirklich. Und da muss ich dann schon kurz schlucken. Ich hab's dann ein paar Jahre zuvor, sind wir mit Nürnberg in der Relegation gescheitert gegen Eintracht Frankfurt. Da war es dann ähnlich. Und deswegen kannte ich den Moment oder die Gefühlslage so ein bisschen aus den vergangenen Jahren, von dem her klar war trotzdem ein verheerender Moment für mich und für den Verein damals.
In der Saison, wo es mit Nürnberg nicht gereicht hat, also man sofort wieder runterging, das lief ja auch die komplette Rückrunde fast nicht gut. Die letzten 11 Spiele, glaube ich, kein Sieg, glaube ich, 2 Unentschieden und sonst Niederlagen. Wie geht man da als Mannschaft mit so einem, geht man da in den nächsten Spieltag, wenn man die letzten 4-5 Spiele schon verloren hat? Also man sieht ja die Tabelle auch und weiß, man muss jede Woche neu eigentlich, man muss gewinnen. Am besten 3-4 Spiele in Folge und es klappt wieder nicht. Also hat man überhaupt noch Bock, auf den Platz zu gehen?
Klar, ich glaube, es gibt nichts Geileres, als in der Bundesliga zu kicken. Das wisst ihr hier beim HSV genauso wie ich auch. Also ich glaube, man sieht es gerade im Moment ganz gut bei Greuther Fürth. Die schlagen sich auch relativ wacker. Ich auch jetzt gegen Bayern haben sie kein verkehrtes Spiel gemacht, aber fahren trotzdem mit 4-1 nach Hause. Und die sagen sich natürlich auch, wir haben nichts zu verlieren. Wenn wir absteigen, dann steigen wir ab. Ja. Hat jeder gedacht vor der Saison. Und wenn nicht, dann schafft man so ein kleines Wunder. Und ich glaube, so war es bei uns damals auch. Zwar in Dortmund mal eine 7-0-Schlappe bekommen, glaube ich, in Leipzig haben wir 6 kassiert oder so, aber irgendwie war es trotzdem
passiert geil. Passiert dem HSV auch.
Ja, nicht nur 7, aber ja, leider.
Dann 2019 kam das Angebot vom großen HSV und du hast natürlich nur 1,5 Sekunden überlegt und sofort gesagt, es ist der HSV, da muss ich hin und dann zugeschlagen.
Kann man so sagen, es war wirklich, das hängt mir auch heute noch so ein bisschen nach aus Nürnberger Zeiten oder die Nürnberger Fans. Ich habe damals auch einen Podcast gemacht, glaube ich, Nordbayern oder irgendwie Franken-Podcast, schieß mich durch. Und da haben sie mich natürlich auch gefragt. Es war dann so im Februar, bevor die Saison vorbei war, was passiert denn, wenn wir absteigen im Club? Ob ich auf jeden Fall bleibe oder wie sieht es denn aus? Und da habe ich damals gesagt, also abhauen wird ja nach dem Abstieg keiner, aber trotzdem überlegt man sich natürlich, wie der weitere Weg dann aussehen wird. Und das haben sie dann ein bisschen umgemurkst und haben dann nach meinem Wechsel nach Hamburg geschrieben, ja, guck mal, erst sagt er hier, gehen wird auf jeden Fall nicht und dann haut er doch ab. So war das damals, aber der Anruf kam damals von Dieter Hecking und er hat mich dann wirklich auch ins Schwanken gebracht, weil ich wirklich dort bleiben wollte und gesagt, ja komm, ich habe es mit denen verkackt, ich will mit denen wieder was aufbauen. Dann hat er sich, glaube ich, 3-4 Tage später da so gemeldet und dann war ich wirklich hin und her gerissen, wusste echt nicht, was ich machen soll. Und deswegen war das schon, oder das Telefonat mit ihm, der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, komm, ich wechsle nach Hamburg.
Du bist ja auch damals mit Hanno Behrens und Sebastian Kerk gut befreundet gewesen. Ich glaube, heute noch gut befreundet. Genau. Wie haben die sich gefühlt, als du meinst, na, ich werde wohl doch jetzt zur Sommerpause gehen?
Naja, man muss dazu sagen, ich glaube, unser erstes Auswärtsspiel damals war in Nürnberg, da haben wir 4-0 gewonnen.
Stimmt, ja.
Und ich war danach bei den Jungs in der Kabine und gesagt, ey, Leifert, du hast alles richtig gemacht. Also, das hat sich dann relativ schnell wieder relativiert.
Ist auch. Ja auch das Profibusiness, ne? Also, ich meine, irgendwie ist auch irgendwie dein Job so und.
Ich glaube, dass Fußballer das dann fast noch besser verstehen als Außenstehende, weil das irgendwie selber wissen, wie das ist, ne?
Ja, absolut. Trotzdem, auch in der Zeit in Nürnberg, gerade weil man so viel erreicht hat, man hat die Relegation verpasst, man ist gemeinsam aufgestiegen, abgestiegen. Das hat schon extrem zusammengeschweißt und gerade die Spieler Hanno oder auch Kerki, mit denen war ich jetzt nicht nur Fußballerkollegen, sondern wir waren richtig, richtig gut befreundet und dann hat es schon wehgetan, aber mein Gott, manche Abschiede, die tun leider weh, das ist halt so. Ja.
1920 die Saison beim HSV lief es dann ja vom Ding her für dich zumindest richtig gut, von HSV sind nicht aufgestiegen sozusagen, aber ich glaube, du warst, hast du gesagt, in der Kicker-Elf des Jahres. Ja.
Also reingemogelt.
Es war schon eine super Saison. Ne?
Alle Spiele 90 Minuten, keine Sekunde gefehlt. Ne? Ja, also.
Und ich glaube, die mit einer der meisten Torvorlagen, ich glaube nur Sonny hat die Saison irgendwie, gibt der Gast, sich da irgendwie nochmal einzuholen. Ja,
der kleine Dreckspatz.
Na, ist doch schön. Ja, das ist cool. Und also das war natürlich auf jeden Fall mega. Dann auch nächste Saison Kapitän direkt. Wie läuft das ab, Kapitän? Wird das heutzutage noch gewählt oder wird man da, hat gesagt so, Tim wird Kapitän oder wie sind da so die Mechanismen?
Ich glaube, damals war es so, Dieter hat nicht verlängert, beziehungsweise sie haben sich nicht geeinigt auf einen neuen Vertrag.
Ach so, und dann
kam Tune. Ich glaube, das handhabt jeder Trainer so relativ eigen. Also er hat damals gesagt, komm, er will die Mannschaft wählen lassen und eigentlich, bevor wir dann die Namen zur Wahl standen, es waren dann 5, 6 Namen, auch Hunter, Aaron Hunt war damals noch da, der dann aber direkt gesagt hat, er will nicht nochmal Kapitän sein, war im Vorjahr damals Kapitän und dann kam er irgendwann auf mich zu, Daniel, und hat dann gesagt, du, Leibe, willst machen, ich hätte ein großes Standing in der Truppe und habe ich natürlich gesagt, klar, warum nicht,
und
bin ich bereit für und ja.
Ist das denn so, dass, also hat Aaron Hunt da Unrecht, wenn er sagt, nee, das möchte ich nicht mehr, weil das, keine Ahnung, zu anstrengend ist, mich zu sehr ablenkt? Kann man sich dann trotzdem noch genauso gut auf sein eigenes Spiel fokussieren?
Ich glaube, jetzt im Nachhinein weiß ich schon, was er meint, wenn er sagt, die Verantwortung, die er da trägt und die Bürde, die man da hat, gerade beim HSV, bei so einem riesen Club, egal ob es jetzt um den Abstieg oder um den Aufstieg geht, die ist, glaube ich, als Kapitän schon enorm groß. Deswegen kann ich schon irgendwo nachvollziehen, wenn er dann irgendwann gesagt hat, du, ich habe die Schnauze voll, ich will mich lieber auf mein Spiel und auf meinen Fußball konzentrieren. Ja.
Ist das so, dass du, ich stelle mir das so vor, du gehst eigentlich, wenn du kein Kapitän bist, konzentrierst du dich rein auf das Fußballspiel. Und wenn du Kapitän bist, dann geht das schon los mit Presse vorher, nachher, Ansagen an die Mannschaft. Also gefühlt doch nur noch zu 50% konzentriert man sich dann auf sein Spiel und zu 50% um was drumherum, oder?
So habe ich mich irgendwann auch gefühlt, muss ich echt sagen. Da ging dann wirklich so viel auch nebenbei verloren an Energie, die man dann nicht nur
auf den
Platz verschwendet, sondern das wirklich gerade, wie du sagst, egal ob es die Medien, die Mannschaft, ob es um den Verein ging. Und das habe ich dann schon auch irgendwann gespürt, dass es schon eine Umstellung war und man wirklich eine gewisse Zeit braucht, um sich auch daran zu gewöhnen, auf jeden Fall.
Ja, gerade in Hamburg kann ich es mir auch sehr schwer vorstellen. Also
Aber da macht Bascho jetzt ja gerade einen ganz guten Job.
Also absolut.
Ich finde, hat man ja sowieso gerade das Gefühl, dass da irgendwie ein super Team auf dem Platz steht und irgendwie auch das Teamgefüge wirklich positiv ist. Ich weiß nicht, du bist jetzt ja ein paar Jahre da. Ist es die Saison anders als die letzten Jahre? Also ist es besser?
Die Saison ist alles anders und wir steigen auf. Sag es!
Ob es anders ist, das wird sich zeigen. Ich glaube, in den letzten Jahren war es bis zu dem Zeitpunkt immer relativ gut. Und dann kam es von außen, intern, wurde dann immer gesagt, komm, wir haben ein Spiel verloren, jetzt verkacken sie es eh wieder. Deswegen, jeder wartet ja mehr oder weniger einfach nur darauf, bis der HSV wieder irgendwo in Stolpern gerät und die Saison wieder verkackt.
Mhm. Weltklasse, dass das aber im Moment mit Pauli passiert. Ne? Das ist ja sensationell, dass man endlich jemand anderes
Die kennen die Situation da nicht. Ich meine, am Anfang war es okay, die haben locker flockig da aufgespielt und sind dann Tabellenführer. Aber jetzt, wenn es dann so langsam Richtung Endphase der Saison geht und man ist wirklich mal oben und hat was zu verlieren, dann merken das auch andere Vereine. Und gerade auch wenn Pauli, auch wenn ich es nicht gerne sage, die spielen ja zwischendurch echt einen richtig, richtig guten Ball. Dann kommt man schon nochmal ins Nachdenken auf jeden Fall. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, die Spiele, die ich jetzt letzter Zeit vor dem Fernseher oder auch im Stadion gesehen habe, das ist schon irgendwie was anderes. Auch jetzt gegen Sandhausen, obwohl es in der ersten Halbzeit wirklich kein gutes Spiel war, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass sie das Ding dann verlieren, sondern es ist eher andersrum. Hinten raus könnten sie es dann eigentlich noch gewinnen, wenn hier Chuck Metaze mal das Tor treffen will.
Und, der übrigens dringend einen Friseur bräuchte.
Ja, Bart und Haare.
Ja. Bart und Haare und Stutz ein bisschen höher ziehen. Ja, also das ist der Thomas Müller der zweiten Liga.
Absolut. Das ist Georgier. Ich glaube, das muss mir zugute halten.
Sag mal, aber nochmal eine andere Sache. Ich muss eine Lanze für dich brechen. Ist es wahr, ich war jetzt zufällig im Stadion gegen Sandhausen und habe, glaube ich, aus dem Augenwinkel gesehen, wie deine beiden Eltern im HSV-Trikot auf der Tribüne angefeuert haben. Ist das wahr?
Klar.
Das Wahnsinn. Ist geil. Weltklasse, oder?
Also obwohl du ja nicht spielst, ne?
Na, die wollten nicht gehen, aber ich habe sie dazu gedrängt. Die sagt, zieht ein Trikot von Bernie, werde ich
auch. Der Kai kommt und dann
ich habe einen Podcast. Das finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Einer, der in Hamburg angekommen ist. Also die ganze Familie, sehr gut.
Ja, wir haben es ja nicht weit. Deswegen Sandhausen sind von uns, glaube ich, eine Stunde Autofahrt. Und dann haben die gesagt, komm, wenn der HSV schon mal da unten in der Gegend ist, dann kommen sie auch
vorbei. Ja, jetzt mal im Ernst. Allein schon, dass die da hinkommen und Interesse zeigen. Ne? Könnten jetzt auch sagen, nö, mein Sohn spielt nicht, dann interessiert mich das nicht. Aber nein, die kommen dann vorbei. Und mega, also sehr smart.
Absolut. Aber zu der Mannschaft, wo wir eben noch waren, also ich finde auch, letztes Jahr oder die letzten Jahre hätten wir so eine Spiele wie jetzt am Wochenende gegen Sandhausen, hätten wir wahrscheinlich verloren. Und da zeigt es mir einfach, dass dieses Jahr doch irgendwie irgendwas anders ist. Ne? Also die letzten Jahre waren wir in der Hinrunde irgendwie, kann man sagen, ja überragend. Ja. Dieses Jahr war es okay. Irgendwie, es war ja nicht schlecht, um Gottes Willen. Ja. Aber im Vergleich zu den letzten Jahren war es irgendwie nicht ganz so optimal. Und deswegen lässt uns das ja hoffen, ne? Dass irgendwie jetzt so die Rückrunde jetzt vielleicht dieses Jahr wirklich mal unsere sein könnte. Und
Absolut, wirklich.
So ein Spiel jetzt wie gesagt 1000 zeigt mir einfach, dass die Mannschaft funktioniert und dass da die richtigen Worte getroffen werden irgendwie in der Halbzeitpause, dass Tim Walter die Mannschaft auch erreicht.
Absolut, ja.
Und dass die Mannschaft einfach da zeigt, ey, alles klar, wir gehen da jetzt raus und in der zweiten Halbzeit war das Spiel komplett anders.
Absolut, kann man so sagen. Ich glaube, zwei Spiele haben die Jungs jetzt verloren.
Ja,
krass. Wie viel es wirklich waren. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, ab August oder wann die Saison losging, jetzt bis Ende Februar, das ist schon wirklich eine Mammutaufgabe, das muss man schon sagen. Auch die Spieler jetzt wie gegen Heidenheim, das sind ja alles keine leichten Gegner. Mhm. Die wissen ganz genau, okay, das ist unsere Chance, jetzt den HSV wieder stolpern zu lassen, aber wie gut die das wegspielen und auch wirklich wie souverän und gerade diese Entwicklungsschritte, die sie jetzt unterm Trainer gemacht haben, den finde ich auch überragend, wirklich. Mit so viel Mut, mit so viel Selbstvertrauen hinten raus, also pff.
Und schockt das Spiel von Tim Walter für dich jetzt so als Außenverteidiger?
Rein theoretisch,
wenn du spielen würdest. Ich meine, du hast ja ein paar Spiele, hast du ja schon gemacht, aber war ja zum Anfang der Saison, da saßen wir hier ja auch in unseren Podcast-Folgen und waren irgendwie so hin und her gerissen, wow, ey, das ist schon viel Harakiri, aber ey, die Jungs haben es jetzt verstanden und es schockt ja richtig, also es macht richtig Spaß zuzuschauen.
Extrem, wirklich. Auch gegen Heidenheim, glaube ich, war ein, zwei Situationen, wo Ferro hinten den Ball zu kurz spielt und dann bleibt er als Fan oder auch als Mitspieler schon kurz das Herz stehen, auf jeden Fall, aber das ist ja das Schöne dann daran. Die Jungs, die machen dann Fehler, die dürfen dann auch passieren und da steht der Trainer oder gesteht er den Spielern auch zu und die spielen einfach weiter. Egal, was passiert, ob die 1-0 führen, ob die 2-0 hinten liegen, also die spielen ihren Stiefel und ziehen ihr Ding durch und das haben sie jetzt in der ersten Halbzeit in Sandhausen nicht gemacht und die zweite Halbzeit haben sie es wieder gemacht, deswegen hatten sie da eigentlich den Sieg auch wieder verdient gehabt. Von dem her.
Ja, das wollte ich auch einwerfen. Man sieht beim HSV trotz des guten Fußballs weniger als 100% darf die Mannschaft aber auch nicht geben. Gegen Dresden hat es fast gar nicht geklappt mit dem Spiel. Gegen Sandhausen hat man eine Halbzeit verschlafen. Sicher ist man dann doch nicht, dass man so eine Halbzeit auch mal schadenlos überstehen kann. Ne?
Absolut.
Also da sind noch einige Sachen, die es auszubessern gilt, aber
Und wir haben auch, wie Mochel gerade die erste Serie angesprochen hat, auch gesagt, es war erkennbar, dass am Anfang auch mal die Luft hinten rausgefiltert, konditionell, weil die Mannschaft immer gegen Ende getroffen hat. Gab es da denn noch, kam die Länderspielpause dem HSV entgegen, dass man da noch denn die Feinjustierung treffen konnte teilweise, weil danach lief es dann deutlich besser nach den Länderspielpausen.
Meinst du also nach den Länderspielpausen an sich oder nach einer bestimmten Länderspielpause?
Ich glaube nach der letzten im Oktober, denn da kamen auf einmal diese Siege, 3-4 Siege in Folge, weil davor hatte man so 4-5 Unentschieden in Folge, weil man da hinten raus ab der 70. keine Luft mehr gefühlt hatte. Und
da gab es einen Disco-Besuch, wo alle sich zusammengerauft haben.
Weil Mannschaften wie Düsseldorf, die eigentlich haushoch unterlegen, weil man hat keine Torchancen vorne gemacht und hinten raus war man ein bisschen schläfrig und hat so 1-1 Dinger kassiert, die eigentlich völlig unnötig waren anhand des Spielverlaufs.
Ja, absolut. Ich glaube, man muss es auch immer so sehen. Ich glaube, jeder verpasste Aufstieg für den HSV ist ja wieder irgendwie auch eine neue Chance dann wieder für andere. Also im Sinne von, der HSV steigt nicht auf, setzen auf eine relativ erfahrene alte Gruppe mit Ulreich, mit Leister, mit Terodde, mit Chasula und strukturieren dann wieder alles rum. Es kommt ein neuer Trainer, es kommen neue Spieler, es kommt ein neues System und das braucht natürlich alles Zeit. Und so war es bei uns am Anfang, glaube ich, auch. Das waren dann 8, 9, 10, 11 Spiele, wo es wirklich Zeit gebraucht hat, auch für die Zuschauer draußen, um das Ganze mal ja so ein bisschen anzusehen und zu verstehen, was sie überhaupt wollen, weil ich glaube, jeder normal ticken, der da ins Stadion geht und den Fußball sieht vom HSV zum ersten Mal, denkt sich, sag mal, haben die nicht alle Latten am Zaun. Ja. Und so ging es uns natürlich als Spieler am Anfang auch, aber wie ich schon jetzt gesagt habe, so viel Vertrauen, wie die Jungs jetzt momentan ausstrahlen, auch gerade so diese Länderspielpausen, die du jetzt ansprichst, die dann einfach nochmal an der Feinjustierung schon extrem auch helfen, das zahlt sich schon aus, das muss man sagen.
Also ich werde mich immer noch an das Treffen mit Tim Walter ganz zum Anfang der Saison. Ich war von Anfang an
irgendwie... Mochel muss sagen, großer Tim Walter-Fan. Alle waren hier noch so kritisch und noch so, 6, 7 Spieltage hält er durch. Und Mochel hat er...
Aber es lag auch daran, dass ich ihn getroffen hatte und mit ihm kurz gequatscht hatte und zu ihm gesagt habe, ey, ich sag, wow, das Spiel am Wochenende, da ist mir aber schon ziemlich häufig das Herz in die Hose gerutscht. Also bei dem Spielstil. Und hat er mich angeguckt und hat gesagt, todernst, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Und da war danach so für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, der meint das wirklich ernst. Und dem ist das scheißegal. Wenn wir ein Tor hinten fangen, scheißegal, es geht weiter nach vorne.
Aber so ist er halt auch als Mensch. Also ihm ist wirklich scheißegal, was links und rechts geredet wird. Er hat seinen klaren Plan und zieht seinen Stiefel gnadenlos durch. Und der mitzieht, zieht mit. Und der nicht mitziehen will, den lässt er links liegen. Ist auch so, ja.
Ah, finde ich cool. Und das ist ja gerade für die Verteidiger einfach auch ein attraktiver Fußball, oder? So mit eingebunden zu sein.
Natürlich. Auch die Trainingseinheiten. Ich meine, viele Trainer auch in der Vorbereitung setzen dann auf viel Kondition und auf viel Training ohne Ball. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit anders war. Es gab nicht ein Training, wo der Ball nicht dabei war. Und das ist als Fußballspieler, das ist einfach nur bombastisch. Und
ich finde, er spricht die Sprache der Spieler. Also ich finde, er ist kein Assi, aber er ist einfach, nein, er ist einfach im Herzen, ist er einfach, er ist ein Buffer. So,
ne? Ja, absolut. Er ist authentisch.
Genau.
Und das transportiert er auf uns über und ich glaube auch auf die Zuschauer und auch aufs Spiel. Ich glaube, so wie er am Spielfeldrand agiert, genauso ist er auch. Also von dem her, er macht da keine Nummer oder macht da irgendjemand was vor, sondern er ist so, wie er ist. Und das ist top.
Ja, wir haben natürlich ganz viele Fragen hier bei Instagram und auch in unserer Discord-Gruppe bekommen. Lukas fragt natürlich aktuell die Fragen aller Fragen. Wie läuft die Reha?
Ja, überraschend jetzt.
Absolut, absolut. Das muss natürlich einmal abgehakt werden. Also du bist ja aktuell noch verletzt, aber man hat dich schon wieder auf dem Trainingsgelände gesichtet, ne?
Genau, richtig. Ich glaube, jetzt ist knapp 3,5 Monate her und ich mache wirklich Fortschritte, bin richtig gut im Zeitplan und hoffe natürlich, dass ich schnellstmöglich dann spätestens im April, Mai auch wieder zur Mannschaft stoße.
Ah, cool. Das heißt...
Aber den Ball hast du noch nicht wieder am Fuß.
Doch, aber nur am linken. Der rechte, der ist noch im Tiefschlaf.
also
ein bisschen zumindest.
Ja. April, Mai heißt ja so
am Saisonendsport.
21. Mai Pokalfinale hättest du
arbeitest du in Zeit. Das ist das perfekte Timing und Ziel. Genau.
Ja, sehr gut. Ja, kürzeste Weg nach Europa ist herrlich.
Absolut. Es ist jedes Mal Thema hier. Also Gato sitzt hier auch gerne mit dem Europapokal-Pullover und
Sehen uns schon dann in Europa. Ja, aber cool. Dann haben wir noch, ich glaube, Kai, die Frage hat mir vorab auch nochmal so die Frage nach, die klassische Frage bei einem Bewerbungsgespräch nach den Stärken und Schwächen. Aber als du sie gesagt hast, Kai, fand ich sie gar nicht so schlecht. Und zwar, was würdest du, wenn du deine 2 Stärken und vielleicht auch deine zwei Schwächen, die du hast.
Fußballerisch.
Auf privat ja, kannst du natürlich auch alles raushauen, was du willst, aber ich würde sagen. Du
hast nur private Dinge genannt.
Aufräumen.
Meine größten Stärken oder meine zwei größten Stärken, ich würde sagen, gerade mein Offensivspiel oder mein Offensivdrang als Außenverteidiger, ja, das kann man schon nennen. Und jetzt fällt mir keine mehr ein. Das ist
der Antritt.
Ja, auch die Grundschnelligkeit vielleicht, mhm, ja. Aber das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Mhm. Gerade so im Offensivspiel spielen natürlich mehrere Faktoren da eine Rolle, egal ob es das Passspiel ist, ja, ob es dann die Übersicht ist.
Die Flanken
oder einfach so der Spielwitz. Dann gerade mit Sonny auf der Seite, als dann Jerry Duziak noch da war, wir haben eigentlich immer gut zusammen kombiniert und so spiele ich eigentlich auch Fußball. Deswegen und überdenkt das natürlich schon meine allzu vielen Schwächen.
Man kann die Frage ja auch umformulieren. Welche beiden Sachen könntest du noch verbessern, um dann endgültig bei Hansi Flick aufzulaufen?
Schön, schön.
Also doch ein Bewerbungsgespräch.
Ja, genau. Ja, ja. Du bist in die Mangel genommen.
Ja, wirklich. Ah, schwierig, mein rechter Fuß, der jetzt in den letzten paar Monaten ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, den könnte ich natürlich verbessern, auf jeden Fall. Und gerade so mein Defensivverhalten, das habe ich jetzt in der Bundesliga-Saison schon gemerkt, wenn die Qualität des Gegners schon nochmal ein Tickchen höher ist, dann kommen andere Aufgaben auf einen zu, als jetzt in der zweiten Liga. Da gibt es jetzt nicht so viel gute oder extrem gute Einzelspieler. Wir haben mit Sonny fast den Besten in unseren Reihen. Und dann ist es schon eine andere Aufgabe des Verteidigens auch. Und ich glaube, da kann ich schon noch dran arbeiten, auf jeden Fall.
Okay.
Ist das in Ordnung?
Ja, ist in Ordnung.
sehr reflektiert.
Ja, das ist gut. Das machen wir einen Haken dran.
Eine Frage hatten wir noch bekommen, und zwar haben wir schon ein paar Mal gesessen und so drüber diskutiert, was müsste man mal machen, um den Mannschaftsgeist irgendwie zu stärken. Das war so zu Zeiten, wo man das Gefühl hatte von außen, das war irgendwie nicht so ganz im Reinen. Natürlich ist das für uns immer so von außen, ne, immer schwer einsehbar, aber dann tauchen ja doch ab und zu mal wieder so Videos auf von irgendwie Einstandssingen und sonstigen Traditionen. Was gibt's da so, was ist da so das Lustigste, was dir da so über den Weg gelaufen ist, vielleicht beim HSV oder auch bei anderen Vereinen, was man so zum Einstand gemacht hat? Also gibt es da so Tradition?
Da gibt es auch in Nürnberg gab es welche, genauso wie in Hamburg. Da gab es ein, zwei, über die sollte ich jetzt nicht sprechen.
Es sind kaum Leute zu. Alles
die Jungs, die das erlebt haben, ich glaube, die haben bis heute nicht ihre Klamotten gefunden. Das lassen wir jetzt mal.
Inwiefern, was war da so ganz umrissen? Was ist
die das sind denn? Wahrscheinlich im Rucksack von Bernd Knebel aufgetaucht.
Im Park.
Ja.
Ja, ich glaube, gerade was dieses Singen angeht und sowas, ist ja mehr oder weniger obligatorisch. Mhm. Wir haben dann, was auch eine ganz coole Idee war in der Anfangszeit dann in Hamburg, dass wir das umstrukturiert haben und gesagt, komm, die Jungs, die neu sind, die müssen dann irgendwas für einen guten Zweck sponsoren, im Sinne von irgendeine Einstiftung, eine Einrichtung oder irgendeine Stiftung. Und das war eigentlich ganz cool, mal was anderes. Und ansonsten kam die Corona-Situation natürlich jetzt nicht gerade passend. Also man konnte nicht so viel als Mannschaft auch unternehmen und wenn dann ist man halt mal mit der Basecap, mit der Sonnenbrille unterwegs gewesen.
Ja, man auch mal undercover auch mal irgendwie. Aber wie sind denn, also was mir gerade spontan einfällt, apropos Teamgeist, wir hatten letztens die Diskussion hier im Podcast, da wurde nach irgendeinem, ich glaube nach Köln, ne, nach dem Köln-Spiel wurde zurückgeflogen und nicht mit dem Bus gefahren und
stimmt,
da war Muchel großer Busverfechter und ich ja eigentlich auch und so, da muss man auch mit dem Bus zurückfahren und dann irgendwie eine Kiste Bier mit reinnehmen und dann irgendwie Teamgeist und dann trinkt man ein und so.
Es ging darum, dass in der Presse darüber diskutiert worden ist, schafft man es, wenn man in die Verlängerung kommt oder ins Elfmeterschießen, schafft man es dann noch mit dem Flieger wieder zurückzukommen oder muss man über Hannover fliegen und muss dann von da aus mit dem Bus zurückfahren? Und dann haben wir gesagt, ey, wenn du das Elfmeterschießen gewinnst oder so weit kommst im DFB-Pokal gegen Erstligist, ey, dann fährst du danach mit dem Bus zurück, dann hast du irgendwie ein paar coole Stunden, so weit ist es jetzt von Köln auch nicht. Wird eine Kiste Bier mit reingeladen im Bus oder auch ein paar mehr, gerade wenn man gewonnen hat und kann das Spiel entweder gleich aufarbeiten oder man feiert einfach mal diesen Erfolg für eine kurze Zeit. So, und
ist das die Realität oder ist denn Profifußball zu sehr Profi oder gerade die Jüngeren eher Handy, kein Alkohol und alle sind happy, wenn sie so Scheuklappen runter und fliegen können?
Ich glaube sowohl als auch. Der Trainer ist, glaube ich, ziemlich akribisch in seiner Arbeit und der gibt uns natürlich auch gerne mal ein, zwei Tage frei, wenn er weiß, okay, die können mal durchschnaufen und haben es verdient und haben auch die Zeit dafür. Aber ich glaube, drei Tage später, vier Tage später haben die Jungs wieder gespielt. Deswegen ging es dann eher so um den regenerativen Faktor, zu sagen, okay, die sind schnell wieder zu Hause und können sich in ihre Koje legen und pennen. Ich sehe es aber genauso. Ich finde es auch relativ geil eigentlich, gerade nach so einem Sieg in Köln, der jetzt nicht gerade erwartet wurde, sich mal ein reinzulernen, jetzt übertrieben, einfach mal ein paar Bierchen zu
trinken. Ein reinleiben.
Ein reinleiben. Ja. 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 Ein verleiben.
Nur drauf gewartet. Nochmal auf den Namen des Podcasts. Ja.
Und da bin ich eigentlich auch ein Fan von. Aber du hast schon angesprochen und da ist auch ein Stückchen Wahrheit dabei. Gerade die Generation heute, die jüngeren Spieler und auch gerade die Spieler, die gebraucht werden, egal ob es jetzt ein Ali Du ist oder ein Jatta ist oder viele Jüngere auch, so das Thema Alkohol beziehungsweise das Thema mal so richtig feiern und mal Schlagermusik hören, das gibt's bei denen nicht mehr. Das ist krass. Leider so. Und da gibt's nur noch wenige bei uns in der Truppe, vielleicht an der Handvoll fünf Stück, die dann wirklich noch Schlagermusik hören und dann auch nach dem Spiel mal mit den Füßers oder mit den Trainern ein Bierchen trinken. Und der
Rest, Pierre-Michel ist ja nicht mehr da.
So ist, der hat nämlich für den Rest getrunken. Und deswegen gibt's das leider nur noch selten, das stimmt. Mhm.
Ja. Ist ja auch dann schwierig, also bei uns, wir haben Hockey so semi-professionell sozusagen gespielt, zweite Bundesliga, Kai, erste Bundesliga und sogar Champions League.
Aber ich habe noch ein paar Fragen dann nicht noch.
Ja, klar, ganz Stärken, Schwächen. Also. aber da ging tatsächlich der Teamgeist wirklich so zu 80, zum Großteil auf jeden Fall, über diese Rückfahrten, über irgendwie Alkohol, weil natürlich alle und dann alle irgendwie Musik an und dann hat man, keine Ahnung, natürlich verbotenen Alkohol getrunken und das erlebt und keine Ahnung was so. Also das war dann schon irgendwie so, also irgendwie hatten wir nur die Schiene, irgendwie die hat super funktioniert. Wir waren wirklich, jeder wäre für den anderen gefühlt gestorben und so. Deswegen dachte ich so, wow, ey, wenn das halt beim Profifußball fehlt, dann muss man das ja irgendwie anders hinkriegen, dass das halt so ein eingeschworener Haufen ist. Und das ist nicht ganz easy wahrscheinlich. Ne?
Ich glaube auch, je höher es geht, beziehungsweise je höher die Qualität wird, desto weniger wird das, gerade was du angesprochen hast, dieses Mal zusammen weggehen, zusammen mal ein Trinken gehen, was einfach dazugehört, egal ob du jetzt Bundesliga spielst oder nicht. Und ich kenne das dadurch her, dass ich in der fünften Liga noch gespielt habe, in der Oberliga, und da war es genauso. Da ging es nur über einen Teamgeist, über Zusammenhalt, und wenn das nicht funktioniert hat, dann war alles andere, das lief dann einfach nicht. Und das fehlt manchmal, vielleicht nicht in unserer Truppe, aber vielleicht in vielen Mannschaften, so dieser Spirit, einfach mal zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal zusammen ein Weglöten und wir stärken einfach unseren Teamgeist.
Wirklich.
Ja, absolut. Ja. Deswegen, gerade in der zweiten Liga, wo viele bei Teamgeist...
Total. Ja. Also die Mannschaften, die aufgestiegen sind, die waren ja alle dann letzte Saison halt oder so Bochum oder sowas, waren ja keine Übertruppen.
Nein, absolut.
Die waren einfach eingespielt und wahrscheinlich irgendwie Teamgeist, hatten ein, zwei Spieler, die kicken konnten und dann...
Siehst du ja auch bei St. Pauli gerade, ne? Also ich meine, klar, die spielen auch einen guten Ball, aber die sind aus den letzten Jahren auch so im Team geblieben und das bildet natürlich auch einen guten Teamgeist und ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl.
Richtig, oder? Das siehst du zum Beispiel auch bei Heidenheim. Ich weiß nicht, wie lange die Jungs jetzt schon zusammenspielen. Klar, ändern die oder ändert der Trainer da mal verschiedene Positionen was, aber so das Grundgerüst, das ist bei denen immer vorhanden. Und die spielen jedes Jahr vorne mit, nicht weil sie den schönsten Fußball spielen, aber einfach, weil sie ja ihr Herz auf den Platz lassen und weil sie wissen, okay, als Mannschaft können wir bestehen und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir in der zweiten Liga keine Chance.
Mhm. Ja. Wie ist das jetzt so gerade Corona, fällt mir auch gerade ein, außer du wolltest gerade, die jungen Spieler, ich meine, du bist jetzt mit 28, darf man ja eigentlich fast, würde ist ja eigentlich schon krass zu sagen, der viertälteste Spieler im Kader. Mhm. Wie ist das so mit den jungen Spielern? Wie werden die in dieser Zeit jetzt so gerade an die Hand genommen? Wie erleben die das Corona-bedingt? Ich meine, da gibt es einige Spieler, die haben noch nie vor einem vollen Stadion gespielt. Die kennen das gar nicht, wie das ist, wenn man mal irgendwie ein Derby aufläuft und da fliegen ein paar Böller, die Stimmung brennt und das kennen die alle gar nicht. Also
kennen sie nicht und ich hoffe natürlich, dass sie es jetzt in Zukunft endlich kennenlernen, weil die Lage sich ja wirklich entspannt. Trotzdem ist es nicht einfach, gerade was die jungen Spieler angeht. So wie ich es vorher schon mal angerissen habe, du hast viele junge Spieler im Kader. Das war in den letzten Jahren, wurde das immer mehr. Auch bei uns ist es dieses Jahr extrem, extrem hoch, wie viele junge Spieler zwischen 18, 22 und 23 da auf dem Platz rumlaufen. Und du hast die Spieler natürlich auch, die du brauchst. Also du hast als Beispiel mit Farid einen, der eigentlich wirklich richtig, richtig gut spielt. Du hast mit Bakker einen relativ jungen Spieler. Dann hast du hinten dran mit Ludovic Reis einen jungen Spieler. Der unser Innenverteidiger Mario Vuskovic, der spielt, ist extrem jung. Und du baust auf die Jungs. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, auch was so ein Innenleben in der Kabine mal angeht, da wirklich dann von Anfang an so eine gewisse Hierarchie zu bilden. Das dauert dann wirklich, weil du hast dann einen gewissen Stamm, aber wenn der dann nicht mehr spielt und dann als Spieler, als älterer Spieler, der nicht spielt, den Jungen zu sagen, der jedes Spiel macht, du hör mal zu, du läufst von links nach rechts und machst es genauso, wie ich sag, das ist manchmal nicht so einfach. Ja,
jetzt haben wir viel, würde ich sagen, eigentlich abgedeckt und abgehakt. Ich guck noch mal ganz kurz in die Runde, habt ihr noch irgendwelche vielleicht verrückten Fragen out of the box? Jetzt ist die Chance da, sozusagen.
Ich komme auch wieder.
Verrückt ist der Spieler in der aktuellen Truppe?
Oh, schön.
Definiere verrückt.
Ja, gute Frage.
Also der die willenlosesten Aktionen auf dem Platz hat. Also
oder neben Platz.
Fluch und Segen.
Neben Platz auch.
Ich finde aber auch, ja, einmal beides, neben und einmal auf dem Platz, genau.
Stefan Ambrosius. Oh nein, warum sage ich jetzt nicht?
auf oder neben dem Platz? Eher neben dem Platz.
Ja. Sowohl als auch. Okay.
Da haben sich zwei jetzt gut in der Reha kennengelernt.
Ja, das stimmt. Super Junge.
Ja. Und auf Platz, wer ist da sehr verrückt unterwegs?
Ich glaube, dieses Jahr hält sich wirklich in Grenzen. Wir hatten mit Rick van Drongelen einen, der dann auf dem Platz schon mal eine andere Rolle gespielt hat. Mhm. Aber dieses Jahr ist es wirklich dann eher der Trainer, der das Ganze übernimmt.
Ja, sehr gut.
Aber gute Antwort. Ich finde Vuskovic aber auch, ne? Der ist schon, also dem möchte ich nachts auch nicht irgendwie begegnen. Also ich glaube, der schlägt auch dahin, also der geht dahin, wo es weh tut. So,
das ist echt interessant. Zum Beispiel meine Mutter, die guckt natürlich auch jedes Spiel vom Fernsehen, die sagt genau das Gleiche. Ja. Wenn du den Jungen aber dann mal in der Kabine erlebst, was es wirklich für ein ganz lieber Kerl ist, dann denkst du dir, was geht denn hier jetzt für ein Film? Also ja, das ist immer wirklich interessant zu hören. Das
Gegenteil von Rick von Drongelen, da habe ich mir gedacht, der ist in der Kabine, macht sich mit so einem Strobolicht irgendwie warm, Techno-Musik und wartet, bis er Menschen fressen kann.
New so Kids. Ja. So, genau.
Ja, und dann hat aber Gato immer wieder gestört, dass Rick immer nach dem Spiel geweint hat, wenn es unentschieden ausging oder ihr verloren habt. Da sah er immer so völlig am Boden zerstört und da hat seine Emotionen auf den Platz gelassen. Und da hat Gato als Profisportler auch dann gesagt, er muss doch den Fans zeigen, es geht vorwärts. Und das
positiv
niedergeschlagen negativ. Halt nicht so negativ. Also das kommt bei den Zuschauern auch nicht gut an. So. Ich
glaub, die holländische Mentalität, die ist manchmal ein Ticken fragwürdig, aber es sind aber gerade auch die Holländer super, super liebe Jungs und er war auch ein richtig feiner Kerl, auch wenn er die eine oder andere Schraube oben sitzen hatte. Ja.
Aber er wurde Kontakt zu ihm, weil er hat ja mit seinem Wechsel nach Berlin jetzt auch nicht aufs beste Pferd gesetzt.
Ja, wir haben uns damals auch die Augen gerieben, er war ja lang verletzt auch durch seinen Kreuzbandriss, wie jetzt dieser Wechsel zustande kam, war für ihn natürlich klar, er ist ein Regal weiter hoch, war natürlich schon ein guter Wechsel, aber hat natürlich dann auch keine Minute gespielt und ist jetzt, glaube ich, ausgeliehen nach Belgien.
Ja, genau.
Und ja, dann nochmal Fuß zu fassen. Man wünscht es ihm, weil er ein feiner Kerl ist und drücken da die Daumen, aber trotzdem wird es natürlich auch eine schwere Aufgabe für ihn.
Nils, aber er wurde uns jetzt schon von einigen anderen Podcast-Profis, die wir hier zu Gast hatten, empfohlen, ihn doch mal einzuladen. Es wäre amüsant und auf jeden Fall unterhaltsam.
Absolut. Ihr könnt hier eure Attrappe eintauschen.
Aber wir haben hier so eine Bierkerze stehen. Ja.
Nachdem Lasogga das letzte Mal sich beschwert hat, dass es nur Wasser gab, haben wir zumindest eine Bierattrappe hier auf den Tisch gestellt.
Ja, herrlich. Bei Instagram fragt Nils Willing so, bleibst du bitte für immer beim HSV? Du hast ja noch Vertrag bis
23.
Also du hast auf jeden Fall noch Vertrag, sagen wir mal so.
Bums, was steht drin in dem Vertrag?
Ja, was gibt's denn mit Zahlen? So. Genau das monatliche Gehalt.
Das ist jetzt auch eher eine Frage an Bones. Der kennt sich da, glaube ich, mit Leibesvertrag besser aus.
Anscheinend kennt er sich besser aus. Ja. Sehr gut, aber so erstmal noch beim HSV glücklich und dann mal gucken, was passiert sozusagen, ne, in Zukunft.
Also erstmal will ich schauen, dass ich wieder fit werde, dass ich wieder meine Leistung auf den Platz bringe und ich will am Ende meiner Karriere auf jeden Fall nochmal ins Ausland gehen und will versuchen, dann nochmal zwei Jahre Fußball zu spielen. Wo das dann sein wird, das wird sich zeigen.
Newcastle?
Hast du so wäre natürlich das Geilste. Hast du ein Land, wo du sagen würdest, das würdest du irgendwo, wo die Sonne scheint?
Ja, Amerika oder Australien oder sowas.
Das ist geil.
Das
so
ist geil.
Wir waren hier vom
Thomas Broich war in Australien.
Nee, vom HSV.
Matti Steinmann.
Ich glaube, Nikolai Müller.
Nikolai Müller spielt noch.
Steinmann war in Neuseeland, jetzt in Indien, glaube ich.
Genau, richtig.
Nikolai Müller.
Ja, das ist eigentlich geil. Und Bobby Wood in den USA. Mit dem hast du ja auch zusammen gespielt, ne?
Ja, genau.
Ja. Aber das bockt ja echt, ne? Da bist du in der Liga nochmal echt so richtig der Star. Du bist mega gut. Und kriegst wahrscheinlich gut Kohle und hast einfach so in Australien, ey, wie geil ist das Leben da, ne?
Naja, ich glaube, dann geht es dann eher auch nicht mehr darum, jetzt richtig Kohle zu verdienen, sondern es einfach auch kulturell einiges mitzunehmen, vielleicht eine Sprache zu lernen und einfach die Momente, Leben, die man vielleicht später nicht mehr einfangen kann, dass man sowas nochmal einfängt. Und das ist mal der Plan, aber es kommt ja immer anders als man denkt.
Von dem absolut.
Mal sehen.
Wo siehst du dich in einem Jahr?
In einem Jahr? Na, beim HSV.
Und in Europa auch wahrscheinlich.
Wir hoffen es.
Es war klar. Ja, wird da in der Kabine ab und zu mal so gesagt, so noch zwei Spiele und dann könnte man in Europa sein? Oder wird das noch gar nicht angesprochen im DFB-Pokal?
Ich denke, wir sind ja nicht die Einzigen, die so darüber sprechen. Also ich glaube, alle, die jetzt noch dabei sind, die denken sich, Junge, also wenn ich dieses Jahr, wann dann?
Mhm. Ja.
So ist bei uns, ich glaube, so ist die Gemengelage in Hannover, genauso wie es in Bochum und in Freiburg ist. Von dem
Union,
her.
Ja.
Also wird das Spiel gegen KSC schon extrem schwer, weil die genauso auftreten werden. Ja. Für diese ist auch eine einmalige Chance. Ich glaube, wann kannst du mal ins Halbfinale oder ins Finale vom DFB-Pokal einziehen, wenn du jetzt nicht bei Bayern oder bei Dortmund spielst?
Genau. Ja. Dann ein bisschen Losglück im Halbfinale. Wow,
ey. Ja, was heißt Losglück? Ich glaube, das brauchen sie gar nicht mehr. Ich glaube, da in einem Spiel, gut, vielleicht nicht gerade Leipzig,
aber ansonsten,
ansonsten
traue ich den Jungs alles zu.
Würde ich auch sagen.
Absolut. Von dem her.
Es ist einfach so dieser pure Wille da, ne? Also das spürst du einfach und das finde ich einfach geil.
Ich muss auch sagen, seit Max Kruse bei Berlin weg ist, ist da auch da einiges möglich zu gewinnen, ne?
Ja, bei Union kriegen hinten immer eins mehr und schießen vorne keins.
Genau. Ja. Ah, herrlich, herrlich. Ja, also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es ist sehr kurzweilig. Ich hätte am liebsten noch 10 Fragen mehr, so was für ein entspannter Plausch das jetzt gerade war. Aber wir müssen auch irgendwann zum Ende kommen. Wir können uns ja nochmal so ganz spontan, unkompliziert verabreden.
Auf dem Rathausbalkon.
Ja, zum Beispiel. Spätestens da, dann mit so einem Live-Podcast um 3 Uhr nachts morgens oder sowas. Mal gucken, was dann geht.
Und wir haben ja noch diese Tradition, ich weiß nicht, du wirst sie wahrscheinlich nicht kennen, weil der Rest der Gang kennt sie hier auch nicht. Und zwar ist es immer so, dass der Gast, der bei uns gerade zu Gast war, dass der immer dafür zuständig ist, einen neuen Gast irgendwie aus der Mannschaft irgendwie klar zu machen.
Schöne Tradition.
Gerade eingeführt. Nein, also wenn du da jemanden nachher hast, gerne
unter der Hand.
Ja. Ich organisiere euch einfach.
Ja, siehste, das wollten wir hören.
Wir haben alles live on air. Ehrlich. Ja, vielen Dank.
Schneiden können wir ja nicht.
Nee, das ist korrekt.
Braucht er gar nicht.
Ja, nee. Ja. Vielen Dank, Tim. Hat mega Spaß gemacht. Ist wirklich ein absoluter Hammer-Typ. Und ich glaube, auch solche Typen braucht die Truppe, braucht Hamburg, braucht der HSV. Und hoffen wir mal nur das Beste und hoffen vor allen Dingen auf ein Comeback, ne? Also ich,
gerne die Saison nochmal.
Ja, ne? Ja, Comeback sowieso, die Saison. Ja,
wenn ihr das sagt, überlege ich es mir bis dahin.
Das wäre cool, wenn du es für uns einrichten könntest, nochmal im Pokalfinale
zu spielen. Zeit ab. Nein, vielen, vielen Dank, hat mega Spaß gemacht.
Also nur der HSV,
bis dann. Nur der HSV.
Ciao, ciao.